Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zum Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. In dieser Serie bitten wir Menschen zum Gespräch, die beruflich mit Verbrechen zu tun haben. Heute ist mein Kollege Thomas Hörmann mein Gast. Hallo Tom. Er ist seit vielen Jahren Polizeireporter, Kriminalreporter. Was läuft bei dir im Kopf ab, wenn du die Information bekommst, dass ein Verbrechen passiert ist?
Naja, es kommt sehr darauf an, was ist es für ein Verbrechen. Also es gibt Verbrechen, die eher die Jagdleidenschaft auslösen, zum Beispiel ein Bankraub. Nicht? Da will man halt als Erster vor Ort sein, da will man die ersten Fotos haben, da will man möglichst viel Informationen haben, die man eben am Ort des Geschehens am besten mitbekommt. Also da ist es eher, ja, Bankraub ist normal eine Straftat, die bei uns eher glimpflich abläuft. Also da ist selten mit körperlichen Verletzungen oder so zu rechnen. Und von dem her ist es natürlich weniger belastend für mich selber, als wenn ich jetzt mich um Straftat kümmern muss, wo beispielsweise Kinder involviert sein oder Opfer sein sogar. Mhm. Wobei man auch beim Bankraub sagen muss, nicht natürlich für die Betroffenen, kann das sehr traumatisierende Reaktionen auslösen, aber ich sage zumindest, ist da kein Leben in Gefahr, in der Regel jetzt, und es passiert da von dem her den Opfern weniger als wir jetzt bei einer Bluttat, nicht bei einer richtigen Gewalttat.
Hast du da eine Art Selbstschutzmechanismus, den du quasi einschaltest, wenn man das irgendwie so sagen kann, wenn du weißt, du musst jetzt zu einer schrecklichen Bluttat gehen, vielleicht auch mit Kindern?
Naja, da hilft der Selbstschutz dann in der Regel nichts mehr, wenn es um Kinder geht. Ich meine, da hat es ja dramatische Fälle im Laufe meines Berufslebens geben, die immer noch in meinen Kopf umspucken, die immer wieder auftauchen, wenn ich einmal ins Archiv schaue, und dann stoße ich wieder auf so eine Geschichte wie beispielsweise der Fall Luca. Das war ein zweijähriger Bub, glaube ich, der vom Freund seiner Mutter zu Tode vergewaltigt worden ist. Und das war eine Geschichte, also die habe ich heute noch im Kopf. Gell. Da hilft der Selbstschutz nichts. Bei anderen Sachen wiederum, die berühren einen da weit weniger nicht. Also wenn jetzt da, keine Ahnung, der 80-Jährige sei Ehefrau mit einem Polster erstickt, so tragisch es ist nicht, aber ja, das ist halt dann eine Geschichte, die öfter vorkommt, die oft aus einem Pflegenotstand heraus passiert, oft auch damit endet, dass sich der Täter dann selber auch das Leben nimmt, und ja, das sind dann Geschichten, die eher Alltag kann man nicht sagen, aber die öfter vorkommen und die dann nicht so belastend sein nicht.
Wie schaffst du es dann, eine professionelle Distanz zu haben bei so tragischen Fällen wie eben im Fall Luca? Wenn man dabei ist, wenn man das hört, das ist ja wirklich, ich habe das zufällig damals auch erlebt, wirklich sehr belastend. Trotzdem darf man sich ja nicht zu sehr von seinen Gefühlen beeinflussen lassen, wenn man drüber schreibt. Hast du da irgendeinen bestimmten Trick?
Naja, ich glaube, das ist einfach die Routine des Schreibens, die man tagtäglich anwenden muss, nicht? Und das kann man auch in so einem Fall relativ gut umsetzen, nicht? Das Schwierigere ist, was im Kopf umgeht, was da passiert. Und ja, wenn man selber Kinder hat, so wie ich, nachher nimmt es dann halt noch mehr mit, nicht? Also von der Arbeit her, ja, da spult man seine Routine ab. Man spricht mit jenen Personen, die einem Auskunft geben können. Das ist in der Regel Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt. Das kann dann auch ein Angehöriger, wie damals der Vater von dem Luca, sein, der da sehr offen mit der Geschichte umgegangen ist und da von sich aus sehr viel in die Medien war. Aber ja, so Das ist halt das Arbeiten, nicht? Aber was dann am Abend passiert, wenn ich mich hinlege oder so, das ist eine ganz andere Geschichte. Nicht? Und ja, das hat dann in so einem Fall nichts mehr mit Routine zu tun, sondern das ist einfach nur belastend. Nicht?
Du hast deine Vaterrolle angesprochen. Bist du dann ein sehr ängstlicher Vater? Sagst du deinen Kindern, bitte pass da auf, wenn du, was weiß ich, keine Ahnung, Vorstellung, wenn jetzt dein Kind Interrail fahren würde, hättest du dann Bilder im Kopf oder sagst du dann, gibst du Telefonnummern her von Polizeistationen irgendwo oder versuchst du das wegzuschieben und ganz normal zu reagieren?
Naja, ich mein, bei mir, also ich glaube nicht, dass ich ängstlicher bin wie andere Väter. Ich würde eher sogar sagen, dass ich da recht locker bin. Nicht? Da gibt es sicher ängstlichere, die weniger Berührungen mit dem Verbrechen haben wie ich. Aber ja, natürlich kennt man natürlich auch gewisse Gefahren besser als vielleicht andere, weil man sich halt, weil man öfter damit konfrontiert ist und da gibt es dann schon Fälle nicht, wo ich dann meine Kinder irgendwo altersgemäß halt dann ein bisschen vorbereite und versuche, sie da irgendwo zu warnen oder aufmerksam zu machen auf bestimmte Gefahrensituationen. Aber auf der anderen Seite war sie vielleicht besser als Menschen, die mit dem nicht täglich konfrontiert sind, dass wir halt nach wie vor ein sehr sicheres Land sein und ja, dass das Böse nicht immer und überall ist, ganz im Gegenteil. So Sachen passieren sehr, sehr selten und die Angst in der Bevölkerung ist viel, viel größer als das, was tatsächlich passiert. Ich denke da gerade an die ganzen Meldungen, dass wieder Kinder von irgendwelchen bösen Männern irgendwo angesprochen werden. Und im Hintergrund ist natürlich immer die Angst, das Kind könnte entführt werden, könnte misshandelt werden und so weiter. Ich weiß, ein einziger Fall, wo in Tirol wirklich ein wildfremder, ich glaube ein 6- oder 7-jähriges Mädel, tatsächlich entführt hat. Die Geschichte hat sich vor ca. 15 Jahren, 20 Jahren zugetragen. Die Sache ist sehr, sehr glimpflich ausgegangen. Der Entführer, der wollte das Kind in die Gegend von Garmisch bringen. Das war eine kleine Innsbruckerin. Und schon in Seefeld oben war Endstation. Da war zufällig ein Stau wegen einem Unfall, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist halt dann irgendwie so nervös geworden, dass es der Polizei aufgefallen ist. Und die haben den angehalten und haben dann das Kind gefunden. Und damit war der Fall erledigt. Der hätte natürlich schlimmer ausgehen können, aber das war einer ich bin jetzt seit 30 Jahren Journalist, ein Fall, an den ich mich in dem Zusammenhang erinnern kann. Gell? Also.
Mhm. Du hast sehr viel Kontakt mit der Polizei, mit Ermittlern. Ermittelst du da mit oder schaffst du es immer, die Rolle des Berichterstatters einzunehmen?
Naja, es kommt auf den Fall drauf an. Nicht? Die meisten Fälle, ich rede jetzt da hauptsächlich von Mordfällen in Tirol, die sind ja fast schneller geklärt, als dass sie stattfinden, nicht, weil in der Regel sind es Beziehungsdaten, wo eben der Mann die Frau oder die Tochter den Vater oder der Freund die Freundin ums Leben bringt und meistens sind die schon am Tatort mehr oder weniger geklärt, oft sind es die Täter selber, die dann die Polizei rufen und ja, da brauche ich nicht viel ermitteln und von dem her ist das immer gleich von Anfang an klar. Es gibt aber manchmal auch Fälle, wo keine Beziehung im Hintergrund ist, wo ein offenbar wildfremder, der keine offenkundige Beziehung zum Opfer hat, da zum Täter wird und die sind dann sowohl für die Polizei als auch für uns Journalisten viel, viel schwerer zu durchschauen. Das kann dann oft Jahre dauern, bis da der Täter ausgemittelt wird. Und natürlich denkt man da irgendwo mit, überlegt sich, was könnte da dahinter stehen. Also das kann man irgendwie nicht ablegen, das passiert automatisch nicht. Und es ist dann oft ganz lustig, wenn man dann das Ergebnis sieht, wenn man das dann damit vergleicht, was man sich da selber für Hirngespinste zusammengereimt hat. Und das Lustige ist ja immer, dass meistens dann die Lösung viel naheliegender ist als das, was man sich da dann vorgestellt hat. Nicht? Also die meisten Fälle sind wesentlich unkomplizierter, als man sich das da zusammenreimt. Offenbar gibt es da, und das sehe ich nicht nur an mir, das sehe ich an andere auch, teilweise sogar an Ermittlern selber, da gibt es da offenbar in uns drinnen so die, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, den Drang, da einen möglichst komplizierten, vielleicht sogar mysteriösen Fall zu sehen. Und in Wahrheit ist es dann oft ganz eine profane Geschichte, wenn es Jahre dauert, bis sie geklärt ist, nicht? Und ja.
Hast du dann ab und zu das Gefühl, du möchtest jetzt ein Buch schreiben, weil du so eine tolle Geschichte rund um einen relativ simplen Fall gestrickt hast?
Nein, also ein Buch schreiben, die Idee habe ich natürlich schon, wie fast jeder Journalist, nicht, aber das hätte dann nichts mit meiner Arbeit als Kriminaljournalist zu tun, sondern das war ganz was anderes nicht.
Und was wäre das?
Ein historischer Roman wahrscheinlich.
Ein historischer Roman ohne jegliche Leichen, ohne Mord?
Naja, beim historischen Roman Leichen sind meistens, aber wenn dann halt eine große historische Persönlichkeit und an die angelehnt, dann eine Geschichte, die schon sich so weit wie möglich an die Tatsachen haltet, aber halt dann auch fiktive Elemente enthält, weil so viel weiß man ja oft gar nicht über die Leute, die da vor 2000 Jahren gelebt haben, nicht. Und ja, das war halt.
Okay, dann freuen wir uns noch auf das Buch von Tom Hörmann.
Das vermutlich nie erscheinen wird.
Ja, wer weiß. Was liest du sonst in deiner Freizeit, Krimis, oder schaust dir Kriminalfilme an?
Ja, den Inspektor Barnaby schaue ich mir an. Vor allem wegen meiner Frau, aber mir gefällt er mittlerweile selber. Sonst schaue ich eigentlich keine Krimis, lese auch keine Kriminalfälle, ganz selten. Also das ist, sind wirklich Ausnahmen. Nein, wenn ich lese, sind es mehr historische Sachbücher oder so irgendwas nicht. Manchmal auch historische Romane, alles Mögliche. Also das kann quer durchgehen, aber am ehesten in die Richtung.
Zu viel Krimi im Alltag. Deine Arbeit als Polizeireporter, wie läuft denn die ab? Früher hat es ja sowas wie Polizeifunk gegeben. Gibt es sowas noch? Oder woher erfährst du, wenn tatsächlich etwas passiert ist?
Naja, Polizeifunk gibt es nicht mehr. Seit der Umstellung auf Digitalfunk sind die Möglichkeiten nicht mehr gegeben, dass man sich da einfach einen Scanner kauft und da den Funk mithört. Aber im Laufe der Zeit hat man einfach so ein großes Netzwerk, und das ist ja nicht einmal unbedingt mein Netzwerk, sondern in der DT arbeiten, ich weiß nicht, 60 Journalisten, und jeder hat die Ohren offen, und wenn er irgendwas da fragt, wenn das nicht unbedingt sein Bereich ist, gibt man es ja in der Regel weiter, nicht? Also allein von daher, und jeder von uns Journalisten hat wiederum verwandte Freunde, die ja immer wieder mal daran erinnert, falls irgendwelche interessanten Dinge ihnen auffallen, dass sie sich halt dann an den wenden. Und schon allein von daher hat man ein riesen Netzwerk nicht. Natürlich kenne ich auch Polizisten, ehemalige Polizisten, Anwälte und so weiter, die alle mit Fällen zu tun haben. Und ja, da kommt halt da oft da Information her, und vieles läuft da ganz normal über offizielle Kanäle, dass die Polizei eine Presseaussendung macht, dass da und dort ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat, nicht? Und dann versucht man halt mehr auszufinden, wie in der Presseaussendung steht, und eventuell auch, indem man zum Ort des Geschehens hinfährt und sich da mal umhocht, mit dem Bürgermeister redet, vielleicht mit Nachbarn spricht. Also da kann man dann schon zusätzliche Informationen erhalten, nicht? Und
also es gibt nicht diesen geheimnisvollen Anruf von einem Polizisten, der bei dir anruft und sagt, hey, es ist gerade ein Mord passiert, schnell.
Hin und wieder, ja.
Also die gibt es auch. Du bist viel an der Polizei dran, erlebst die Arbeit mit. Was waren denn die größten Pannen der Polizei oder der Ermittlungen, die du begleitet hast?
Ja, Pannen sind oft... Es sind oft Fehleinschätzungen, die dann dazu führen, dass vielleicht Verbrechen nicht erkannt werden, beziehungsweise dass einfach die Ermittlungen stocken. Ich meine, zwei Fälle sind mir da besonders in Erinnerung. Das eine ist der Fall Raven Vollrath. Das war ein Saisonarbeiter aus Ostdeutschland, glaube ich, also aus dem Osten des heutigen Deutschland, der irgendwo im Außerfern als Mitarbeiter eines Skilifts gearbeitet hat. Der hat dort mit einem Landsmann gemeinsam gewohnt, und ist, ich glaube, es war 2005 im Dezember, ich glaube sogar am Heiligen Abend, da ist der plötzlich verschwunden, dieser Rabenvollrat, der war Mitte 20 circa. Keiner hat eine Ahnung gehabt, wohin. Er ist dann mehrere Monate verschollen gewesen und die Polizei damals ist eben davon ausgegangen, dass der irgendwo zu viel getrunken hat und dann in den Wald gegangen ist. Es war ein bitterkalter Tag damals mit Minusgraden und dass er halt dann durch den Alkohol irgendwo eingeschlafen und erfroren ist. Und die Leiche ist dann erst Monate später entdeckt worden und was nichts daran geändert hat, dass die Polizei weiterhin das geglaubt hat mit Alkohol und eingeschlafen. Ja, und das sind dann, die Eltern haben das nie geglaubt, die haben da immer wieder versucht, da intensivere Ermittlungen in Gang zu bringen, haben interveniert bei der Staatsanwaltschaft, beim Landeskriminalamt und so weiter. Es hat nichts genutzt, es hat sich über viele Jahre hingezogen. Und plötzlich dann die überraschende Wende, da hat nämlich die Mutter des Mitbewohners, dieses Rabenvollrat, hat dann plötzlich bei einer Einvernahme durch die deutsche Polizei bezeichnenderweise zugegeben, dass ihr Sohn den Vollrat getötet hat und sie dann bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat. Die haben den dann gemeinsam tief in den Wald gebracht und dort irgendwo abgelegt, wo dann die Leiche eben, wie gesagt, erst Monate später entdeckt worden ist. Und ja, ich meine, das war so ein Fall, wo ich sage, da hätte man wahrscheinlich mit intensiveren Ermittlungen vielleicht schon früher die Sache klären können. Der damalige Täter ist dann, glaube ich, in Deutschland verurteilt worden zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Aber ich glaube, wegen Totschlags und nicht wegen Mordes, das weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls, das war ein Fall, wo ich sage, hätte man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen können. Und der zweite Fall war der Fall Lucille. Das war das Mädchen, das, oder französische Studentin war das, die in Kufstein studiert hat und auch in den Weihnachtsferien, glaube ich, 2014, wenn mich nicht alles täuscht, die ist da in Kufstein auf der Innpromenade unterwegs gewesen, gegen Mitternacht, um dort noch eine Freundin zu besuchen. Und ja, und ist dann am nächsten Tag tot aufgefunden worden, offenbar erschlagen und möglicherweise irgendwo sexuell missbraucht. Das hat man nicht genau sagen können, da war die Spurenlage nicht eindeutig. Jedenfalls hat man dann Wochen später die Tatwaffe gefunden, das war so ein LKW-Werkzeug, das im Inn gelegen ist. Und ja, und dann ist eigentlich jahrelang nichts passiert. Die Wende ist dann gekommen, wie in Deutschland ein ähnlicher Mordfall war. Da ist in der Freiburger Gegend ist da eine Joggerin ebenfalls missbraucht und getötet worden. Und man hat dann angefangen zu überprüfen, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht. Und die Ermittler in Deutschland und in Tirol haben sich austauscht, haben ihre Erkenntnisse den jeweils anderen zur Verfügung gestellt. Und dann ist es den Deutschen innerhalb weniger Monate gelungen, den Fall zu klären und einen rumänischen Lkw-Fahrer als Täter zu überführen. Der ist dann auch verurteilt worden. Und gelungen ist ihnen das mit Beweismitteln, die eigentlich den Tiroler Behörden auch schon zur Verfügung gestanden wären. Die Deutschen haben nämlich herausgefunden, dass dieses Lkw-Werkzeug von einem Fahrzeug der Marke Iveco stammt. Und die haben sich dann die Mautaufzeichnungen von Tirol angeschaut und haben eben festgestellt, dass an dem Wochenende gerade einmal 10 ungefähr, weiß ich nicht mehr genau, 10 LKWs dieses Typs in Tirol unterwegs waren. Und haben dann auch natürlich herausgefunden, wer sind die Fahrer. Und den ersten Fahrer, den sie dann überprüft haben, das war dann schon der Treffer nicht. Das war eben dieser Rumäne. Und da, ja, das war natürlich schon ein bisschen eigenartig, nicht, dass da die deutsche Polizei mit Beweisen, die eigentlich den Tirolern auch schon zur Verfügung gestanden wären, den Fall so schnell gelöst haben.
Gibt es da dann eigentlich interne Untersuchungen bei der Polizei, wenn sowas einfach ewig quasi, wenn ewig nichts passiert? Oder gibt es da diesen Art Kadergehorsam, wir sind eh super und wir machen das auch immer super und es ist eh alles super, wenn es ewig lang dauert?
Naja, es gibt vielleicht schon eine interne Aufarbeitung, aber in der Regel dringt da nichts nach außen und das. Da wird, glaube ich, nicht allzu tief gebohrt. Gell. Das ist halt Pech und ja.
Also diesen viel zitierten Kadergehorsam, den gibt es wirklich innerhalb dieser Organisation?
Jein.
Und wo gibt es ihn nicht?
Es kommt immer davon. Es gibt, ich meine, die Polizei ist sehr hierarchisch strukturiert. Da gibt es... Also wer da aus der Reihe tanzt, muss mit Disziplinarverfahren und teils drakonischen Strafen daraus resultierend rechnen. Und wer irgendwo da irgendwelche Karriereambitionen hat, sollte sich tunlichst daran halten, dass er die Spielregeln befolgt. Nicht? Aber natürlich, wie überall, gibt es Leute, die von Haus aus ein bisschen widerspenstiger sein, die sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen, die vielleicht auch einfach mit den Strukturen der Polizei irgendwo ihre Schwierigkeiten haben. Und da gibt es natürlich einige, die dann zu Quertreibern werden und auch um den Preis, dass dann ihre Karriere nicht so verläuft, wie sie vielleicht verlaufen könnte. Also das ist nicht so homogen, wenn man das vielleicht von außen sieht. Nicht? Und es gibt auch Vorgesetzte, die rein von ihrer charakterlichen Eignung her besser keine Vorgesetzten sein sollten und so weiter. Also es gibt da Schwierigkeiten, wie es wahrscheinlich in jedem Betrieb gibt, nur dass halt die Mechanismen dort andere sind, weil in einer normalen Firma Disziplinarverfahren findet eher nicht statt und bei der Exekutive und der anderen staatlichen Einrichtungen ist das sehr wohl der Fall nicht. Und, ja.
Könntest du dir vorstellen, Polizist zu sein?
Nein.
Warum?
Weil ich es gewohnt bin, sehr frei zu arbeiten, sehr flache Hierarchien zu haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da jetzt noch einfügen könnte. Und ich glaube, in jungen Jahren war ich nicht der Typ gewesen, um mit dem System irgendwo klarzukommen. Nicht? Weil die Polizei, muss man wissen, da spielt da sehr stark die Politik eine. Also da wird nicht immer derjenige in einer Führungsrolle gehoben, der dafür am besten geeignet ist, sondern da spielt schon eine Rolle, welche politische Ausrichtung der hat und so weiter. Und das sind alles Dinge. Also, es war kein Erdreich, in dem ich gedeihen würde.
Aber wieso bist du überhaupt Kriminalreporter geworden? Bist du da einfach reingerutscht?
Oder? Ja, ich wollte auch Sportreporter werden und habe damals dann beim Tirol-Kurier angefangen, also der Tiroler Ausgabe des Kurier in Wien. Und das war eigentlich auch ausgemacht, dass ich in der Sportredaktion anfange. Und wie ich dann hinkommen bin, haben sie gesagt, naja, ist jetzt doch blöd, eher im chronikalen Bereich hatten sie jemanden brauchen. Und für mich, ich wollte immer Journalist werden und für mich war das halt eine große Chance, da jetzt endlich beim professionellen Unternehmen gegen Bezahlung was tun zu können. Nicht? Und dann habe ich mal gedacht, naja, jetzt fange ich halt da mal an, vielleicht gibt es sich später die Möglichkeit, noch in den Sport zu wechseln. Heute bin ich froh, dass die Möglichkeit sich dann immer aufgetan hat, weil ich glaube, dass meine Arbeit wesentlich abwechslungsreicher und spannender ist als wir im Sportbereich nicht. Aber das ist meine subjektive Einschätzung. Sportreporter sieht es vielleicht anders.
Also du bist nicht der, der im Café Zentral sitzt und sich mit prominenten Persönlichkeiten trifft und dann überall gesehen wird.
Ja, das sind eher Ausnahmen, aber das sind dann auch meistens Personen, die sich mit mir treffen dürfen und die da nicht im Verdacht stehen, da irgendwas auszuplaudern, was sie nicht ausplaudern durften. Nein, in der Regel. Geht man da ein bisschen diskreter vor.
Diskretion ist ja auch so eine gewisse Charaktereigenschaft. Jetzt abgesehen von Reporter, gut, Sportreporter müssen jetzt nicht wahnsinnig diskret sein, wenn du einer geworden wärst. Was hättest du dir noch vorstellen können, einen Berufen auszuüben? Das klingt ja fast wie, dass du Beichtvater hättest werden können, wenn die Leute erzählen dir was und du darfst es nicht weitererzählen, oder?
Naja, aber als Beichtvater, ich meine, ich erzähle es ja dann weiter, aber halt so, dass keine Rückschlüsse auf diejenigen gezogen werden, die mir da vielleicht dabei geholfen haben, oder auch keine Rückschlüsse auf irgendwelche Informationsflüsse möglich werden. Nicht? Und der Beichtvater, man ist sicher auch spannend, was man dabei alles der Frau kann, aber der soll es ja dann für sich behalten. Und ich meine, ein Teil meines beruflichen Vergnügens ist es sicher, dann bestimmte Dinge dann auch beim Namen zu nennen, öffentlich nicht, und einen Artikel darüber zu verfassen und da vielleicht einmal Missstände irgendwo an die Öffentlichkeit zu bringen und im Idealfall vielleicht sogar gewisse Veränderung der Situation dadurch auszulösen. Nicht.
Also Kriminalreporter, der perfekte Beruf für Tom Hörmann?
Naja, also bis jetzt ist mir wenig eingefallen, was ich lieber tun würde. Nicht. Man vielleicht Weltreisender mit Motorrad, der davon leben kann oder so, das war nicht schlecht, aber das sind natürlich eher fiktive Geschichten. Nicht. Und ja.
Ja, super. Tom, ich bedanke mich für das Gespräch. Spannende Einblicke in die Arbeit des Kriminalreporters. Danke fürs Dasein.
Danke vielmals.